Herzlich willkommen zu unserem heutigen besonderen Gottesdienst zur Verabschiedung der Familie Lars. Wir wollen noch weiter zur Ruhe kommen und hören auf das Präludium. Ja, ich bitte Sergej mal ein Bild einzublenden. Das ist eine Darstellung, die ich so ein bisschen angepasst habe, aus einer großen Tageszeitung vom 1. Mai. Wir alle denken ja schon sehr lange daran, dass Familie Lars uns verlassen wird. Und irgendwie war mir das aufgefallen. Meiner Meinung nach passt das teilweise, teilweise natürlich auch nicht. Flügge werden bedeutet ja, dass junge Vögel zum Fliegen fähig werden. Übertragen auf Menschen bedeutet das, sie werden erwachsen, fertig, reif, voll entwickelt. Ja, Niklas hat bei uns als Pastor angefangen. Das war seine erste Stelle als Pastor, nachdem er viele Jahre studiert hat. Und er hat bei uns dann doch die praktische Arbeit als Pastor gelernt. Die erste Zeit war die Vikariatszeit, 3 Jahre lang. Da wurde er durch einen Pastor aus Rothenburg begleitet. Die Vikariatszeit war dann 2012 zu Ende, vor etwa 10 Jahren. Und ich würde mal sagen, wenn er uns da verlassen hätte, dann hätte das etwa so ausgesehen. Dann wäre er noch so ganz jung gewesen, so ein Milchgesicht. Und das ist er ja heute nicht mehr. Er hat ja auch extra einen Bart angelegt, um würdig zu erscheinen und vielleicht so ein bisschen älter auszusehen. Ja, dankbar können wir sein, dass er das nicht gemacht hat. Also er hätte durchaus schon vor 10 Jahren abfliegen können. Und das hat er natürlich nicht einfach so gemacht, sondern wie Kinder Gottes das machen. Kinder Gottes fragen für alles in ihrem Leben nach dem Willen Gottes. Und er hatte die Sicht, in Pferden zu bleiben, und wir als Gemeinde haben uns natürlich auch gefreut. Ja, dieser junge Mann, der da losfliegt, der sieht auch ganz freudig aus. Und wie ist das heute mit unserer Stimmung so bei Niklas und bei uns in der Gemeinde? Das ist nicht nur Freude, sondern auch Wehmut. Wir freuen uns natürlich, dass Gott euch den Weg geebnet hat. Ihr hattet die Sicht, ja, weiterzureisen, in einer anderen Gemeinde zu dienen, und Gott hat die Wege geebnet. Ihr habt eine Gemeinde gefunden, ihr habt eine Wohnung gefunden und Gott hat euch die Wege geebnet. Das freut uns, dass ihr weggeht. Das ist eher so mit Wehmut behaftet. Was wir auf jeden Fall heute machen wollen, wir wollen euch danken. Wir hatten eine gesegnete Zeit als Gemeinde, 13 Jahre, solange ist kein Pastor in unserer Gemeinde geblieben. Ihr könnt unten auf die Ahnentafel da schauen, sage ich immer. Die Pastoren sind ja beim Billardspiel dort auf Bildern an der Wand zu sehen. Keiner war so lange da wie Niklas. Ja, manche machen sich Sorgen. Wie wird die Zukunft sein? Wie ist das mit dem Nachfolger? Was wird die Zeit überhaupt bringen für die Gemeinde? Ja, wie wird überhaupt das Leben in Deutschland sein, in der Welt? Da machen sich doch viele Gedanken. Und da möchte ich uns ermutigen durch Psalm 100 nach der guten Nachricht. Ich lese da einige Verse. Die Überschrift heißt in der guten Nachricht: Wir sind sein Volk. Und das gibt uns doch Zuversicht. Wir sind Gottes Volk. Und da heißt es in dem Psalm: Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Stellt euch freudig in seinen Dienst. Das ist ja das, was Niklas getan hat mit seiner ganzen Familie. Er hat sich hier in den Dienst für Gott gestellt, in dieser besonderen Berufung. Kommt zu ihm mit lautem Jauchzen. Denkt daran, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Sein Volk sind wir. Er sorgt für uns. Also Gott sorgt für uns als Gemeinde, Gott sorgt auch für Niklas und seine Familie, Gott sorgt dann für die neue Gemeinde natürlich auch, die Gemeinde Buchholz und für seine Gemeinden überhaupt in Deutschland und in aller Welt. Gott sorgt für uns persönlich. Und dann heißt es weiter im Psalm 100, weiter am Ende, preist ihm, dankt ihm für seine Taten. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Man kann auch übersetzen, seine Gnade hört niemals auf. Von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Das ist doch ein Wort, das uns alle tröstet heute und das uns Zuversicht gibt. Ja, ich selbst habe noch so zwei Zeichen der Zuversicht empfangen oder auch wir als Gemeindeleitung. Ich sage das ruhig mal an dieser Stelle. Seit zwei Tagen wissen wir, dass wir einen Bewerber haben für die Nachfolge von Niklas und den werden wir der Gemeinde wahrscheinlich irgendwann nach den Ferien vorstellen. Das ist für mich eine ermutigende Sache. Und eine andere Ermutigung, es haben sich vier von euch, vielleicht sind auch nicht alle da, zur Taufe gemeldet, also haben einzelnen Gemeindeleitungsmitgliedern gesagt, dass sie sich taufen lassen möchten. Das sind doch starke Zeichen Gottes, dass er weiter mit uns als Gemeinde unterwegs sein möchte, dass wir ihm dienen können. Ja, lasst uns doch aufstehen und Gott danken. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Tag. Ich möchte dir danken, dass wir Niklas und Familie verabschieden dürfen. Du hast uns eine gesegnete Zeit geschenkt, die 13 Jahre, die in den letzten Jahren nicht immer einfach waren, aber du hast Gnade geschenkt, dass wir als Gemeinde zusammengestanden haben und versucht haben, dir weiter zu dienen und nachzufolgen. Und du schenkst auch Gnade, dass unser Gemeindehaus immer noch voll ist, dass hier viele sich immer wieder versammeln, immer wieder Gäste und auch die Freunde, die regelmäßig kommen, um dich anzubeten, um auf dich zu hören, um dir nachzufolgen. Ja, und ich bitte darum, dass du jetzt den Gottesdienst segnest, dass du uns ein gutes Hören schenkst auf dein Wort und dass du uns ermutigst und dass du uns stärkst und dass du uns auch Wegweisung gibst. Und ich möchte dir besonders danken, dass wir hier in Frieden und Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt in vielen Erdteilen auf dieser Erde Christenverfolgung, die sogar in manchen Bereichen zunimmt. Und wir bitten für Geschwister, die sich heute versammeln in deinem Namen, dass du mit ihnen bist, sie beschützt und sie segnest. Ja, und wir danken dir jetzt für diese Zeit, die wir hier gemeinsam haben dürfen. Sei du bitte unter uns. Amen. Wir singen jetzt das erste Lied. Dazu ein Hinweis. Niklas und Julia haben sich die Lieder für heute gewünscht. Die durften das tun und das sind eigentlich alles Wunschlieder, bis auf das Monatslied, das war vielleicht gesetzt. Das erste Lied ist Euer Herz erschrecke nicht. Ja, an dieser Stelle möchte ich alle Gäste, die heute unter uns sind, herzlich willkommen heißen. Auch Gäste aus Nachbargemeinden und aus den anderen Gemeinden hier in Verden der Evangelischen Allianz. Einige Pastoren haben sich bei Niklas entschuldigt. Es ist klar, die haben heute auch Gottesdienst in ihren Gemeinden dadurch, dass wir die Verabschiedung jetzt um 10 Uhr hier feiern, können natürlich aus anderen Gemeinden nicht alle Pastoren teilnehmen. Bei der SELG ist es so, dass der Pastor Voss demnächst ja auch verabschiedet wird und dort heute seinen letzten Gottesdienst hält. Also es steht in Verden insgesamt ein größerer Wechsel an bei den Kirchen, Freikirchen. Ja, alle herzlich willkommen und wir wünschen uns heute Gottes Segen hier gemeinsam. Wir wollen gleich zwei Lieder singen. Unser Monatslied, das heißt ja Dein Wort, ist ein Licht auf meinem Weg. Das ist ja ein guter Text. Wir brauchen Licht auf unserem Weg. Und anschließend werden wir die Predigt hören und die wird Niklas uns halten. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich bei einer Verabschiedung, aber Niklas hatte das angeboten und uns ist kein Bruder eingefallen, der irgendwie geeigneter wäre und uns besser Gottes Wort sagen könnte. Und dann haben wir das einfach so angenommen, ne?
Ja, liebe Gemeinde, alles hat seine Zeit, sagt der Prediger. Und meine Zeit als Pastor eurer Gemeinde, unserer Gemeinde, neigt sich dem Ende zu. Und ich möchte sagen, es waren für mich 13 ganz wertvolle, wichtige Jahre, die ich mit euch gemeinsam unterwegs war, wir als Familie gemeinsam mit euch unterwegs waren. Mit großer Dankbarkeit schauen wir auf diese Zeit zurück. Das heißt nicht, dass es immer nur toll und ohne Probleme war, aber gerade dieses echte Leben, was wir miteinander geteilt haben, Hohen und Tiefen, Euphorie und Enttäuschung, das haben wir alles zusammen durchlebt und gerade das macht diese Zeit so wertvoll für uns. Ja, man mag es nicht glauben, aber heute ist offizieller Abschied als Pastor. Was in meinem Pastorendienst immer ein Highlight der Woche war und was ich ganz besonders genossen habe, war, mit euch gemeinsam in Gottes Wort zu schauen. Da waren wir ja alle zusammen. So während der Woche haben wir einzelne Gespräche vielleicht geführt, aber am Sonntag sind wir alle zusammengekommen und haben gemeinsam in Gottes Wort geschaut und darüber nachgedacht, was das für unser persönliches Leben bedeutet. Wenn man das mal so überschlägt, 13 Jahre, ich halte so ungefähr 40 Predigten im Jahr, dann sind wir also bei 520 Predigten, die ich euch gehalten habe. Kann man auch exakt sagen, 20 Minuten hat das immer gedauert. Das heißt, wir sind bei 10.400 Minuten, was immerhin 174 Stunden Predigt sind, ja, die ihr euch zu Gemüte geführt habt. Und es war toll zu sehen, wie ihr das mit Herz aufgenommen habt, ja, wie ihr, manche haben geschrieben, andere sind nach der Predigt zu mir gekommen, haben vielleicht nochmal einen anderen Aspekt genannt oder haben gesagt, das fand ich nicht so gut oder das hat mir viel gebracht und so. Und dieses Miteinander im Gespräch sein über die Bibel und zu fragen, wie wirkt das in meinen Alltag hinein, das war wunderbar. Erinnert ihr euch noch an die erste Predigt, die ich gehalten habe? Über welchen Text habe ich in meiner ersten Predigt hier gepredigt? Das war ja die Bewerbungspredigt. Das muss so im Mai 2009 gewesen sein. Das ist jetzt mal Frage an die alte Garde. Wisst ihr noch, was das war? Selbst Manfred schüttelt den Kopf, dann hat kein anderer eine Chance, würde ich mal sagen. Ja, ich habe gewusst, dass wir da nochmal ran müssen. Ich hatte damals diesen Text ausgesucht, weil er mir ganz viel bedeutet hat. Das ist so eine Art Kompass für mein Leben. Darum wollte ich darüber in meiner Bewerbungspredigt predigen und ich habe jetzt wieder reingeschaut in diese Predigt und ich muss sagen, es ist immer noch für mich ein wichtiger Text, der quasi ja wie so ein Kompass für mein Leben fungiert und der auch im gewissen Sinne zusammenfasst, was ich euch so in den letzten 13 Jahren vermitteln wollte. Darum schließen wir heute den Kreis. Die erste Predigt ging über Philipper 3, Vers 7 bis 11 und jetzt die Abschlusspredigt zum Abschlussgottesdienst geht auch über Philipper 3, Vers 7 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus: Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, das habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigen Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leben, sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod, hoffe ich auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Paulus befindet sich in einer existenziellen Situation. Er sitzt im Gefängnis und er schreibt hier in diesem Brief, dass er sich nicht sicher ist, ob er da nochmal rauskommt oder ob das jetzt das Ende war, dass die Römer ihn hinrichten werden. Das ist die Situation, in der Paulus diesen Brief schreibt. Und wenn man so mit dem Tod konfrontiert wird, dann kann man sich vorstellen, dann verdichten sich so gewisse Fragen. Dann fragt man sich, habe ich mein Leben eigentlich richtig gelebt? War das jetzt in Ordnung, wenn es vorbei ist? Oder bin ich gescheitert? Habe ich am Leben vorbei gelebt? Das ist so die Situation, in der Paulus steckt. Und er antwortet hier in gewisser Weise in diesem Text darauf. Und er sagt, ja, ich habe mein Leben richtig gelebt. Ich habe an den entscheidenden Stellen die richtigen Weichen gestellt. Drei wichtige Aspekte nennt er hier. Er sagt, ich habe in meinem Leben erkannt, was wirklich wichtig ist. Ich habe erkannt, was wirklich wichtig ist. Dann sagt er, ich habe erkannt, was mir Wert verleiht. Und schließlich hat er ein Geheimnis entdeckt, in das er eingetaucht ist und in das er tiefer eintauchen möchte. Über diese drei Punkte wollen wir uns heute Gedanken machen. Erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Dann erkennen, was mir Wert verleiht und schließlich eintauchen in ein tiefes Geheimnis. Fangen wir an, erkennen, was wirklich wichtig ist. In Vers 7 sagt Paulus, aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Was ist wirklich wichtig im Leben? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, weil jeder von uns richtet ja sein Leben auf irgendetwas aus. Und wenn wir nicht wissen, was das alles Entscheidende ist, was das wirklich Wichtige ist, dann leben wir am Leben vorbei. Dann verrennen wir uns, so sagt man das im Volksmund. Und das passiert ja leicht. Leicht verrennen wir uns. Man vielleicht daran denken, dass wir manchmal so Gedanken haben über irgendwelche Sorgen, was in der nächsten Woche oder in zwei Wochen passiert. Und diese Gedanken werden immer stärker. Auf dem einen Gedanken folgt der nächste Gedanke. Und dann kommt so ein richtiger Gedankensalat, der dann zu einer Gedankenmauer sich aufbaut. Und wenn dann dieser Punkt erreicht ist, wo wir uns so Sorgen gemacht haben und es dann doch nicht so schlimm war, dann hören wir nicht etwa auf, uns Sorgen zu machen. Nein, wir bauen schon gleich den nächsten Gedankensalat auf, dann für die nächsten drei Wochen. So verrennt man sich in seinem Leben. Man ist mit irgendetwas beschäftigt, was letztendlich gar keinen Wert mehr hatte. Auch der Apostel Paulus hat sich verrannt. Und zwar in seine Religion. Das macht er in den Versen vor unserem Text deutlich. Er schreibt darüber, wie er früher so stolz war, ein Pharisäer zu sein, der alle Regeln genau befolgt und der alles so richtig gut und noch besser machte als die anderen, was die Religion betrifft. Er war ein Meister der Religion. Aber Religion ist eben nicht Glaube. Religion ist nicht Gemeinschaft mit Gott. Paulus sagt, ich habe mich da verrannt. Und ich habe nicht erkannt, was wirklich wichtig ist. Ich habe das erst später erkannt, aber dann habe ich es auch erkannt, das, was wirklich wichtig ist. Christus ist nämlich wirklich wichtig. Er sagt in Vers 8, ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Was meint Paulus hier mit Christus, der nur noch Wert für ihn besitzt? In Christus ist Gott Mensch geworden. In Christus ist Gott für uns greifbar geworden. Jesus ist der menschgewordene Gott. Und wenn ich mit Gott in Beziehung treten möchte, dann muss ich das durch Christus tun. Ein anderer Name für Christus im Alten Testament bezeichnet Jesaja ihn als Immanuel, was zu Deutsch heißt, Gott ist mit uns. Wenn also Paulus hier sagt, Christus besitzt für mich Wert, dann sagt er damit, in Gottes Gegenwart zu leben. Das ist für mich das Entscheidende. Das ist für mich das Wichtige, zu wissen, dass Christus jederzeit bei mir ist. Das ist das, was wirklich wichtig ist im Leben. Das ist das Allererste, was wir klarkriegen müssen, um uns nicht zu verlieren und nicht am Leben vorbeizuleben. Dass wir immer wieder innehalten und uns klar machen, Christus ist bei mir. So wie er sagt im Matthäusevangelium, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ein schöner Vers, der uns immer wieder darauf zurückbringt und zurücklenkt, dass Jesus da ist. Wenn wir immer wieder in sein Wort schauen, regelmäßig und lernen, so in seine Gegenwart zu kommen, wenn wir unsere Probleme ins Gebet bringen und so alles bei ihm ablegen können, dann leben wir in Gottes Gegenwart. Und das ist der erste Schritt, sein Leben richtig aufs Gleis zu setzen. Danach tun wir dann ganz unterschiedliche Dinge. Der eine geht ins Büro und macht Büroarbeit, der nächste arbeitet an Maschinen, der übernächste geht ins Pflegeheim und pflegt dort Leute. Das ist alles gut und richtig. Aber diese erste Sache, dass wir die Gegenwart Gottes, dass wir lernen müssen, dass Christus bei uns ist, dass wir darauf unseren Blick richten, daran hängt alles. Das ist das Wichtigste im Leben, damit wir uns nicht verrennen. Hast du das erkannt? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Bin ich da auf der richtigen Spur? Oder habe ich mich verrannt in meinem Leben? Geht es immer nur noch um irgendwelche unwichtigen Dinge, die in 3-4 Wochen schon keine Relevanz mehr haben, aber ich hangel mich um irgendetwas oder auf irgendetwas von irgendwelchen unwichtigen Sachen zu unwichtigen Sachen. Lerne, dass Christus das Wichtigste ist und lebe aus der Gegenwart Gottes heraus. Das hat Paulus erkannt, was wirklich wichtig ist. Und dann hat er erkannt, was ihm einen Wert verleiht. In Vers 9 heißt es, zu ihm, zu Christus, möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Dahinter steht die Frage, was rechtfertigt eigentlich deine Existenz? Was rechtfertigt dich eigentlich? Das ist so eine Frage, die ist latent bei uns immer vorhanden. Jeder von uns stellt sich diese Frage, warum bist du eigentlich da? Warum bin ich eigentlich da? Was für eine Berechtigung hat eigentlich die Tatsache, dass du hier bist? Wir haben das innere Gefühl und den inneren Drang, uns immer rechtfertigen zu müssen. Und wir suchen danach Wegen, dies zu tun. Paulus rechtfertigte sich durch seine Religion. Und er sagte, ja, meine Existenz ist gerechtfertigt, weil ich das Gesetz der Juden genau befolge. Die 10 Gebote und die ganzen anderen Gesetze, die da noch draufkommen, ich tue das. Und deswegen habe ich den Stempel von Gott, du bist gerechtfertigt, du bist in Ordnung, du darfst hier auf der Erde leben. Durch Religion hat Paulus versucht, sich selbst zu rechtfertigen, durch die Befolgung des Gesetzes. Das machen wir heute meistens anders, zumindest unsere Mitmenschen, aber sie rechtfertigen sich ganz genauso. Nicht mehr durch das Halten von irgendwelchen Geboten, aber sie rechtfertigen sich zum Beispiel durch ihr Aussehen. Und sagen, ja gut, wenn ich schick aussehe, ja, und wenn ich ein gewisses Flair habe und mir Männer hinterher schauen, das rechtfertigt mich. Das zeigt, dass ich in Ordnung bin, dass ich hier Existenzrecht habe. Oder meine Arbeit kann mich rechtfertigen oder Leute versuchen sich durch ihre Arbeit zu rechtfertigen und sagen, naja, man kann ja viel über mich sagen, aber ich verdiene 5.000 Euro im Monat. Das ist ja wohl Existenzrecht genug hier. Ich habe was vorzuweisen, ich leiste was für die Gesellschaft oder ich verdiene was, schau dir mein Auto an, das ist Rechtfertigung. Aber Paulus durchschaut das und sagt, das ist doch alles sinnlos. Das ist doch alles Quatsch. Das ist doch alles nur ein Haschen nach Wind. Das trägt doch niemals, ja, dein Aussehen, was in 10 Jahren sowieso ganz anders wieder sich darstellt. Oder die Arbeit, das Geld, ja, was vielleicht in ein paar Jahren nur noch die Hälfte wert ist, wenn das so weitergeht mit der Inflation. Das kann doch nicht wirklich deine Rechtfertigung sein. Paulus sagt, Gottes Gnade allein rechtfertigt uns. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, sagt er, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat alles, was gegen dich spricht, was gegen deine Existenz spricht, auf sich genommen und hat dafür am Kreuz bezahlt. Deine Sünden sind hinfortgenommen. Da ist nichts mehr, was Gott gegen dich ins Felde führt, sondern er hat dir bedingungslos vergeben. Und er macht das Angebot am Kreuz, dass du sein Kind wirst, ein Kind Gottes. Und das kann unseren Wert dauerhaft sichern. Das ist ein Fundament, wo man sagen kann, ja, das rechtfertigt meine Existenz, dass mein Schöpfer mich als sein Kind annimmt und sagt, dir ist vergeben. Alles, was du falsch gemacht hast, alle Sünden sind vom Tisch, weil Jesus dafür bezahlt hat. Das allein ist ein Fundament für ein gesundes Selbstwertgefühl. Und wir fragen uns, bestimmt das mein Selbstwertgefühl? Die allermeisten wissen das, was ich gerade gesagt habe. Das ist denen völlig klar oder es ist euch völlig klar, dass Jesus am Kreuz für eure Sünden gestorben ist. Aber bestimmt das wirklich auch mein Selbstwertgefühl? Weiß ich, dass dadurch meine Existenz gerechtfertigt ist? Oder versuche ich dann doch immer wieder, mich selbst zu rechtfertigen? Immer wieder sollen wir zum Kreuz kommen und uns dort von Jesus neu seine Gnade zusprechen lassen, die er uns am Kreuz erworben hat. Paulus hat erkannt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und er hat erkannt, was ihm Wert verleiht. Und nun als drittes spricht er von einem tiefen Geheimnis, was er entdeckt hat und in das er tiefer eintauchen möchte. Es ist das Geheimnis von Tod und Auferstehung. Ich lese euch Vers 10 vor. Da sagt er, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinen Tod, hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Auf eine Formel gebracht, sagt Paulus hier, dieses Geheimnis besteht darin, wenn ich mit Jesus sterbe, dann werde ich mit ihm auferstehen, dann werde ich mit ihm leben. Wenn ich mit Jesus sterbe, werde ich mit Jesus leben. Was meint er damit? Wie kann man das verstehen und wie kann man das auch in seinen Alltag anwenden? Sterben, was bedeutet sterben? Sterben ist ja zunächst vor allem loslassen. Jemand, der stirbt, der muss lernen, loszulassen. Stellt euch vor, da liegt jemand auf dem Sterbebett und um ihn herum sind seine Lieben und die sagen nochmal, verabschieden sich nochmal. Und dieser Sterbende, der muss das jetzt loslassen. Der muss sich eingestehen, dass er nicht für seine Familie dauerhaft da ist. Dass die Familie nicht ständig um ihn herum ist. Er muss dieses irdische Leben, diese irdische Existenz loslassen. Er kann vielleicht durch die Tür noch in seine Wohnung schauen, in sein Haus, was er gebaut hat. Und er muss es loslassen. Er weiß, dass er dieses Haus nicht mitnehmen kann. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das bedeutet es also zu sterben, loszulassen. Wenn jetzt Paulus davon spricht, mit Jesus zu sterben, also gleichgestaltet sein in seinem Tod, dann meint er damit, im Vertrauen auf Jesus Dinge loszulassen. Dinge loszulassen in dem Vertrauen, dass Jesus bei mir ist, dass er mich trotzdem trägt, dass er, auch wenn ich sterbe, bei mir ist. Da fallen uns natürlich zuallererst die christlichen Märtyrer ein, die mit Jesus sterben. Das heißt, vielleicht in Nordkorea, wenn sie ihren Glauben bezeugen und dafür ins KZ kommen und sagen, ich bin bereit, alles loszulassen. Ich bin bereit, meine Familie, mein Besitz, alles, was ich habe, für Jesus und im Vertrauen auf Jesus loszulassen. Aber dieses Prinzip, worum es geht, das können wir auch im Kleinen praktizieren und das sollten wir auch im Kleinen praktizieren. Also nicht sagen, ja gut, da geht es hier jetzt um die Märtyrer, den Paulus, der stirbt, sondern auch wir sind aufgefordert, im Vertrauen auf Jesus Dinge immer wieder loszulassen. Es ist ja so, dass das Leben immer wieder von uns verlangt, Dinge loszulassen. Geht gar nicht anders. Zum Beispiel der Alterungsprozess unseres Körpers. Jeder von uns wird älter, schwächer und wir müssen Gesundheit loslassen. Wir müssen körperliche Kraft loslassen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um, wenn das Leben das von uns fordert? Halten wir da krampfhaft dran fest und sagen, das darf nicht sein? Ja, ich gehe zur nächsten Beauty-Klinik und mache alles wieder neu. Ich lasse das aufspritzen und versuche das irgendwie hinauszuzögern. Oder ist man bereit, im Vertrauen auf Jesus Dinge loszulassen und zu sagen, ja, das ist der Gang der Dinge, dass mein Körper schwächer wird und ich möchte das im Vertrauen auf Jesus loslassen und mit ihm gemeinsam sterben. Das heißt, im Vertrauen eben das hinnehmen. Oder ich denke an den Verlust von lieben Menschen. Ja, auch das eine Sache, die das Leben uns einfach aufbürdet. Ja, jeder von uns wird in die Lage kommen, wo Leute, die uns wichtig sind, Mitmenschen, die wir lieb haben, dass wir sie loslassen müssen. Und auch da wieder die Frage, halten wir dran fest und sagen, das darf nicht sein? Machen wir Gott Vorwürfe? Klagen wir ihn an? Werden bitter? Oder lassen wir im Vertrauen auf Jesus los und sagen, Jesus, du stehst über allem, du weißt alles und ich möchte loslassen. Wir könnten weitermachen mit materiellem Verlust. Ja, es steht ein Wohlstandsverlust in Deutschland an, sagen die Politiker. Ja, sperren wir uns dagegen, sagen, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Es ging immer wieder nach oben, es ging immer nach oben in den letzten 50 Jahren. Es darf nicht nach unten gehen. Oder sagen wir, ich lasse im Vertrauen auf Jesus Dinge los. Paulus sagt, ich habe das ausprobiert, ich habe im Vertrauen auf Jesus losgelassen, ich bin mit Jesus gestorben und ich habe dadurch eine Kraft erfahren. Ich habe die Kraft der Auferstehung erfahren. Ich habe gemerkt, dass wenn man so mit so etwas loslässt im Vertrauen auf Jesus, dass man dann nicht einfach nichts hat, ja, und in einen schwarzen Abgrund stürzt, sondern ich habe gemerkt, dass Gott dir dann auf ganz besondere Weise nahe ist. Dass dann eine Kraft zu dir kommt, die stärker ist als der Tod. Die Kraft der Auferstehung nennt Paulus das. Ich habe diese Kraft der Auferstehung immer ganz besonders stark gespürt, wenn ich Geschwister beim Sterben begleitet habe. Also Menschen, Christen, die gestorben sind oder die beim Sterben waren. Und die zu einem Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, ich kann das jetzt loslassen. Das ist natürlich ein Prozess, wenn man zuerst mit der Nachricht oder mit dem Faktum konfrontiert ist, dass man stirbt, dann ist man zuerst ängstlich und versucht, sich festzuklammern. Aber manche kommen dann an diesen Punkt und sagen, ich kann das loslassen, ich kann das einfach Jesus übergeben. Und bei den Geschwistern habe ich festgestellt, wie da eine Kraft in ihnen aufstieg, ein innerer Frieden, ja, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Eine Kraft, die stärker ist als der Tod. Das ist die Kraft der Auferstehung, von der Paulus redet. Oder vielleicht hast du das auch schon mal selber erfahren in schweren Lebenskrisen, wo es wirklich total drunter und drüber ging und nichts mehr funktioniert hatte und alles war Katastrophe. Aber es kam dann eben diese Kraft, in dem Moment, wo du das Jesus übergeben hast und gesagt hast, ich lasse los im Vertrauen auf dich. Ich bin bereit, mit dir auch zu sterben. In diesem Moment kam die Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung. Und im Nachhinein sagen solche Geschwister häufig, ich habe Jesus dort in einer Art und Weise erfahren wie nie zuvor, in dieser schwierigen Zeit. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus spricht. Und die Frage ist, bist du bereit, so mit Jesus zu sterben, Dinge loszulassen? wenn das Leben von dir verlangt, etwas loszulassen? Klammerst du dich dann daran oder sagst du, ja, Jesus, ich möchte im Vertrauen dir das geben? In dem Vertrauen, dass du dann bei mir bist und dass ich dich noch viel tiefer erlebe als vorher. Wenn ich mit Jesus sterbe, dann werde ich mit ihm leben. Ja, liebe Gemeinde, 13 Jahre habe ich euch gepredigt. 40 Predigten pro Jahr, 10.400 Minuten, 174 Stunden. Kann man das irgendwie zusammenfassen? Könnte man das irgendwie mal so auf eine Formel bringen, ja? Dieses ganze Gerede? Als ich darüber nachgedacht habe, musste ich an ein Interview denken, das ich mal gelesen habe von einem Theologieprofessor. Der wurde am Ende seines Lebens eine ganz ähnliche Frage gestellt. Und zwar hat der Reporter da gesagt, Herr Professor, Sie haben so viel geschrieben, ja, so viele unendliche Bücher da fabriziert und Schriftstücke. Könnten Sie das nicht irgendwie mal auf einen Begriff bringen? Ja? Welcher Begriff fasst Ihr ganzes Schaffen zusammen? So ein letztes Wort quasi, was wir von Ihnen bekommen. Welcher Begriff wäre das? Und der Professor antwortete darauf, mein letztes Wort ist nicht ein Begriff wie Gnade oder Liebe, sondern mein letztes Wort, das alles zusammenfasst, was ich tun wollte, war oder ist ein Name, nämlich Jesus Christus. Alles, worum ich mich bemüht habe, war immer auf diesen Jesus zu zeigen und zu sagen, dort findet ihr alles, wonach ihr euch sehnt. Die Gnade, die Liebe, die Hoffnung und die Hilfe, die ihr braucht. Da kann ich mich wiederfinden. Ich habe viel geredet, ja, unzählige Themen haben wir behandelt. Es ging um Hoffnung, es ging um Sorgen, es ging um Neid, es ging um was nicht alles. Aber letztendlich ging es immer nur um eins, nämlich auf Jesus zu zeigen und zu sagen, dort findet ihr Hilfe. Vielleicht kann man das nicht immer sofort gleich erfassen. Ja? Vielleicht ist es schwierig, mal Kontakt in gewissen Situationen aufzunehmen zu Jesus. Aber es ändert nichts daran, dass dort alle Hilfe zu finden ist. Also mein Appell ist, bleibt bei Jesus oder wenn ihr noch nicht da seid, kommt zu Jesus. Jesus spricht in seinem Wort zu uns. Er wohnt durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und er ist bei uns jeden Tag bis zum Ende der Welt. Fazit all meiner Predigten lautet, bleibt bei Christus und seinem Licht, denn alles andere hilft euch nicht. Amen. Ja, den Gedanken aufnehmt. Ja. Den Gedanken aufnehmt, wollen wir jetzt ein Lied gemeinsam singen. Und das heißt, bei dir, Jesus, will ich bleiben.
Ja, Andi und ich möchten jetzt nochmal im Auftrag der Gemeindeleitung und der Gemeinde natürlich danken für den Dienst und auch Fürbitte tun für die nächste Zeit. Steht doch bitte alle dazu auf.
Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Niklas hier in den Dienst gestellt hast vor 13 Jahren, dass er hier als Pastor gedient hat, dass du auch Julia hierher geschickt hast zu ihm, zu uns. Ich danke dir für die Kinder, die sie haben, Herr. Ich danke dir für diese 13 Jahre, die sie hier gedient haben, Herr. Ich danke dir für die vielen schönen Momente, Situationen, die wir hatten gemeinsam. Aber ich danke dir auch für die weniger schöneren, für die schwierigeren Situationen, die wir hatten, auch wenn es vielleicht in der Situation selber nicht so einfach war, Herr. Aber ich danke dir, dass wir daran als Gemeinde zusammen doch auch wachsen konnten, Herr. Ja, dafür danke ich dir von ganzem Herzen und danke dir, dass du bei allem doch wirklich mit uns warst und mit uns bist, dass du uns begleitet hast, dass du Niklas und uns als Gemeinde, seine Familie begleitet hast in allen schwierigen Situationen, in allen wirklich schönen Situationen, Herr. Ich danke dir, dass wir das immer wieder spüren durften, dass du der Oberhirte dieser Gemeinde bist. Und dafür möchte ich dich wirklich danken für diese wunderbare Zeit, die wir als Gemeinde mit Niklas, mit Julia, mit den Kindern hier doch haben durften. Amen.
Ja, Vater im Himmel, und wir legen dir auch ihre Zukunft hin, ihren weiteren Weg. Sie werden in die neue Gemeinde gehen und auch an einen neuen Wohnort. Und wir bitten darum, dass du sie segnest, dort als Familie, ihnen als Familie ein gutes Miteinander schenkst, auch ein gutes Einleben am Wohnort, in der Nachbarschaft. Wir bitten darum, dass du sie in der Gemeinde segnest, dass du sie dort dass du ihnen dort einen guten Eingang schenkst, eine gute gegenseitige Annahme. Und wir bitten dich auch, dass du sie in der Gemeindemitarbeit segnest, insbesondere auch Niklas in seiner pastoralen Tätigkeit. Ja, und wir bitten darum, dass sie mit dir verbunden bleiben im Glauben, ja, wie die Reben mit dem Weinstock. Und dann wirst du auch das Nötige schenken, nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung und Kraft, das alles hast du für sie bereit und das im ausreichenden Maß und auch darüber hinaus. Ja, schenk Gnade, dass Niklas und Julia da den Glauben haben können, ja, den Niklas auch immer uns gepredigt hat. Und ja, schenk auch Gnade, dass die Kinder sich dir zuwenden im Glauben und ihre Hilfe von dir erwarten in der Schule und in allem. So legen wir dir hin und bitten, dass du sie segnest und behütest. Amen. Ja, bleibt noch mal eben vorne. Schenk mitgeben. Der Jesko wird mir da mal eben was rüberbringen. Ja, und zwar erstmal etwas für Niklas, was für seine berufliche Tätigkeit. Aus seinem engen familiären Umfeld wussten wir, dass er sich sowas wünscht. Das ist so eine Tasche. Also er wird noch nicht voll digitalisiert arbeiten, sondern hat noch solche Dinge, mit denen ich auch immer rumlaufe. Und wir hoffen, dass dir das eine Hilfe ist für den künftigen Dienst.
Vielen Dank.
Ja, dann haben wir noch etwas für Julia. Und zwar ein Gutschein. Ihr werdet feststellen, das ist nicht nur für Julia, sondern das reicht für die ganze Familie. Und als wir da kurz drüber geredet haben, da hatte ein Bruder der Gemeindeleitung Sorge, dass dieser Gutschein verfallen könnte. Der ist von einem Pferdener Geschäft und ihr reist ja nun bald ab. Und dann war aber wieder ein anderer Bruder, ihr merkt, wie wir uns so austauschen in der Gemeindeleitung, der hatte eine gute Idee, das ist nämlich ein Eisgutschein und er sagte, sowas muss man den Kindern geben, dann wird das garantiert nicht vergessen. Deswegen der Gutschein, der ist ausgestellt für Julia, reicht für die ganze Familie, aber ich gebe den mal an Josephine und Hendrik, passt auf, dass der nicht verfällt, die beiden, die gucken, ne? Ja, Niklas, möchtest du an dieser Stelle noch etwas sagen oder hast du genug gesprochen?
Ja, ich habe natürlich eigentlich genug gesprochen, ja. Aber ich möchte nochmal mich ganz herzlich bedanken, auch für die warmherzige Verabschiedung, all die lieben Gedanken und Worte, die ihr hier sagt. Und vielleicht, Werner und Andi haben für mich gebetet oder für uns als Familie gebetet und ich würde gerne nochmal für euch als Gemeinde beten. Lieber Vater, vielen Dank, dass wir als Gemeinde und Pastor diesen Weg der letzten 13 Jahre gemeinsam miteinander gehen durften und ich danke dir, dass du in Wirklichkeit der Hirte dieser Gemeinde bist und ich danke dir, dass unsere Gemeinde da bestens aufgehoben ist bei dir und ich lobe und preise dich dafür, dass du diese Gemeinde weiter führen wirst und wir bitten dich, dass du das alles so leitest, wie du es möchtest. Das ist jetzt sicherlich eine Zeit der Unsicherheit, aber ich möchte bitten, dass du ja deinen Plan mit dieser Gemeinde verwirklichst, dass du uns auch weiterhin zum Segen setzt in dieser Stadt, damit Menschen von dir erfahren und sich zu dir hinwenden können, Herr Jesus. Bitte benutze uns weiterhin als Werkzeug und segne die Gemeinde Verden. Amen.
Ja, nehmt mal Platz. Wir singen ein Lied als Gemeinde. Und ich denke, wir stehen dazu ruhig nochmal wieder auf. Das Lied Shalom. Shalom ist ja etwas, was wir uns allen wünschen. Das ist ja ein umfassender Friede, nicht nur ein Nichtvorhandensein von Krieg oder Streit, sondern ein umfassender Friede betreffend uns ganz, und den kann Gott uns schenken.
Shalom, dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen Platz und hören auf das Postludium, oder? Und Werner sagt noch was.
Nach dem Postludium wird das noch kurz weitergehen. Und zwar werden wir noch Fotos machen. Da wird Jörn Hinweise geben. Also die Gemeinde, Freunde der Gemeinde, es wird ein Foto gemacht werden. Und das lassen wir natürlich Niklas auch zukommen. Und wir werden sicherlich auch selbst alle so ein Foto bekommen können. Also nach dem Postludium bitte noch da bleiben. Und dann geht das noch weiter, weil ich dann noch ein paar Ansagen zum Mittagessen mache. Ne? Also auch nach dem Fotoshooting nochmal sitzen bleiben.